Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus der Wachau. Wieder einmal Folge 3 der Bully Bursti Burggespräche mit Professor Peter Kotosek. Und heute nehmen wir uns eines Themas an, das in der Bitcoin-Szene immer wieder diskutiert wird, aber vielleicht nicht in der ausführlichen Form, die es sich verdient hätte. Ist Bitcoin der Urmeter des Geldes? Und was bedeutet das? Hallo Peter.
Hallo, servus, Luca.
Wir haben einen kleinen Location-Wechsel gemacht und sitzen jetzt sozusagen im Burghof. Bei dir, dem Burgherrn. Herr Professor, du bist ja nicht der Professor der Ökonomie, oder?
Nein, bin ich nicht.
Was bist du für ein Professor?
Ja, für Medien. Ja, ich bin ja abengagiert worden von, ich habe ja schon erzählt, dass ich auf der Angewandten war und bin dann von der Donau-Uni abengagiert worden nach Krems in die Donau-Universität und hätte dort soll eine Medienklasse aufbauen. Das ist aber dann aus politischen Gründen gescheitert.
Wie so manches in Österreich, nicht? Das kann passieren, dass Dinge aus politischen Gründen scheitern. Bitcoin spielt bei dir seit 2012 eine Rolle. Du hast schon erzählt, du hast aufgebaut als Kunstprojekt, als Experiment, eine Art Start in Second Life und bist dann gewechselt von Second Life auf Facebook und hast da sozusagen Währung wechseln müssen. So bist
genau,
du zu Bitcoin gekommen.
Genau so, ja. Und da habe ich dann herum recherchiert, wie alle, und bin auf das Phänomen Bitcoin gestoßen, das damals noch als sehr unbekannt gegolten hat. Und habe mir dann schlau gemacht, habe auch das White Paper von Satoshi gelesen und habe dann relativ schnell erkannt, dass das also ein mathematisch sehr wasserdichtes Verfahren sein könnte, weil ich ja mich mit Zahlentheorie schon lange beschäftigt hatte zu der Zeit. Und da ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das sehr günstig ist. Und dann habe ich versucht, Bitcoin, also das, was übergeblieben ist von dieser Bank, die wir da betrieben haben, umzutauschen eben in eine andere Währung. Das ist aber nicht direkt gegangen. Und dann habe ich irgendwo in einem Kaffeehaus so per Zettel 300 Bitcoins gekauft im März 2012.
Hast du dich irgendwie verabredet über irgendwelche Peer-to-Peer-Plattformen?
Ja, das war damals so üblich. Da hat man da einschlägige Webseiten, waren da, wo man einfach in Face-to-Face halt das gemacht hat. Dann hat man geschaut, ob das drauf ist, dann hat der das übertragen und hat das Geld gekriegt.
Und was?
Diesen Zettel habe ich dann in die Firma gebracht und den haben wir dann zu den Akten gelegt, weil ja das waren 1000 Euro, das hat ja niemand so wirklich interessiert.
Das ist der Zettel, der heute noch gesucht wird und das ist die.
Ja, der ist dann in die Buchhaltung gelangt und ist offenbar aber unter geringwertig wie Wirtschaftsgüter gleich ausgebucht worden.
Dazu kommen wir noch, wenn wir über den Heuhaufen reden, aber jetzt reden wir heute über den Urmeter des Geldes. Wie lange hast du gebraucht, also wo hat eigentlich das ökonomische Verständnis von Bitcoin für dich angefangen?
Ja, da muss ich leider auch wieder eine alte Geschichte erzählen. Ich war ja mit dem Rupert Riedl, der war ja ein Biologe und war ein sehr berühmter Mensch damals. Und wir hatten im Nachhang zu dem berühmten Club of Rome einen Club of Vienna gegründet, weil wir einige Leute, da war der Voltron dabei und meine Wenigkeit und der Rupert Riedl und ein paar deutsche berühmte Menschen, die haben dann ein Buch, haben wir gemeinsam geschrieben, über die Ursachen des Wachstums. Also nicht die Grenzen des Wachstums, sondern wir haben dagegen die Ursachen.
Das gefällt mir.
Und mir war zugeteilt Messtechnik, weil ich die Frage gestellt habe, ja Leute, aber was versteht ihr überhaupt unter Wachstum? Weil jeder hat was anderes verstanden, ökonomisches Wachstum. Ich habe gesagt, ja, Wachstum ist eigentlich nur das Größerwerden irgendeiner Kenngröße. Und habe ja dann halt in meiner üblichen professoralen Art immer Vorträge über das Messen gehalten. Und wenn man über das Messen spricht, kommt man ums Eichen nicht herum. Und da ist mir dann eben aufgefallen, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben nicht geeicht werden. Und da habe ich dann über die Gründe nachgedacht und das habe ich auch in diesem Buch beschrieben.
Und aber wann war das? Vor oder nach Bitcoin?
Das war 96.
Ja, so weit vor Bitcoin.
Ja, das hat mit Bitcoins überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Aber damals habe ich schon die Vermutung angestellt, dass es doch schön wäre, wenn das Geld über die Entropie gemessen wird, also über den Informationsinhalt. Und da wurde dann aber im Chor von allen Akademiker und gesagt, ja, aber man kann den Informationsinhalt des Geldes nicht messen. Ja, da muss man halt eine Messbarkeit konzentrieren, nicht? Und das ist Eichwesen.
Okay. Ausflug kurz, Entropie und Informationsinhalt, kannst du mir das erklären?
Ja, also jeder, der Informatik studiert, lernt ja, dass es die sogenannte negative Entropie gibt. Die Entropie ist eigentlich eine Maßkenngröße für wärmetechnische Veränderungen. Und der Herr Boltzmann, der das mehr oder weniger aufgebracht hat, ein berühmter österreichischer Physiker, der hat gesagt, dass die Entropie ist ein Maß für die Unordnung. Und die negative Entropie, das hat schon der Schrödinger gesagt, ist das Maß für die Ordnung. Und das hat dann der Shannon übernommen und das ist die Grundlage der Computerei eigentlich.
Ja. Das heißt, du kommst aus der, wie du so schön sagst, Computerei, das gefällt mir besonders gut, und hast dir dann, und hast dir dann die Frage der Messbarkeit von Wachstum angesehen und hast mit deinem Computerhirn sozusagen festgestellt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas fehlt.
Ja, ich muss das vielleicht etwas brutaler ausdrücken. Das Geldwesen ist gezinkt aus der Sicht eines Messtechnikers. Nicht? Weil es gibt keine Eichung des Messens. Es hat eine quasi Eichung am Gold gegeben, die wurde aber abgeschafft, wie wir alle wissen. Und jetzt gibt es gar keine Eichung mehr. Und das hat mich eben erinnert an die Längenmessung, wo ja auch bis eben 1799 bis der Urmeter in Paris von diesen Akademieprofessoren definiert wurde, hat jeder Fürst die Elle seiner Frau oder den Finger seines Kindes als Messgröße definiert. Ne? Und es gibt zum Beispiel in Deutschland noch immer, glaube ich, 200 verschiedene Ellen. Und das hat dann jeder Marktplatz irgendwo dann auf irgendeine Tafel gegeben, bei uns ist die Elle so.
Das ist sehr interessant. Ehrlich
da
gesagt,
haben dann die Weber vor allem, das war ja eher in der Textilbranche, die war ja damals sehr maßgeblich, die haben da immer gezinkt. Und das erinnert so fatal an dem, was jetzt alles im Geldwesen passiert.
Wie hat man damals gezinkt?
Ja, der hat sich dann halt, ich messe nach der Düsseldorfer Elle und hat das verkauft. Und ein nicht so aufmerksamer Besucher oder Käufer wusste dann nicht, dass er eigentlich viel weniger Meter jetzt gekriegt hat, was er beim anderen gekriegt hat.
Weil er nicht wusste, was ein Meter ist.
Weil er nicht wusste, wonach soll er sich messen, wonach soll er eichen. Nicht? Und dann haben eben diese Pariser Leute da in der Akademie, Frau Seyss, haben dann diesen Meter, was ich, Meter Universal, also ein Stück Platinstange gemacht und haben gesagt, das ist der Meter, das haben sie dann noch an den Erddurchmesser irgendwie verknüpft und das liegt ja heute noch im Museum und das ist der sogenannte Urmeter. Und an dem hat sich dann langsam ganz Europa geeicht. Es hat aber immerhin 100, glaube ich, 120 Jahre gedauert oder 80 Jahre gedauert, bis sich das allein nach Deutschland durchgesprochen hat. Und erst im Jahre 1960, also 150 Jahre etwa danach, wurde das zum weltweiten Standard. Darf man nicht vergessen.
1960?
Wurde erst die internationale Metersekunden-Norm entwickelt.
Gut,
und vorher haben die angelsächsischen Länder sind von ihrem Pfund und von ihrem Fuß und von ihrem, weiß ich, was haben sie dann noch?
Das nutzen sie ja bis heute.
Ja,
Fuß und Inch.
Jetzt, ja, aber das war dann, jeder Staat konnte die, sozusagen das, konnte bestimmen, woran messt sich was. Nicht? Dann hat es eben auch immer wieder Streitigkeiten gegeben, die sogar nach meiner Wahrnehmung, ich habe sogar zu einem Unfall bei der NASA geführt hat, weil ein Zulieferer hat noch die noch britischen oder amerikanischen Maß in Zoll gemacht und die anderen haben in Millimeter und dann in der sechsten Dezimale waren sie auseinander.
Das war die Challenger, oder? Das war die Challenger-Katastrophe, ja, soweit ich mich erinnern kann.
Und
ja.
Das war bis zum Gewinn scheinbar auch dann ein Auslöser, dass man sich dann endlich geeinigt hat.
Auf das direkte Verhältnis zwischen...
Ja, dass man sagt, es muss ja immer beim Messen muss es ein Maß geben, das das grundlegendste Maß ist.
Ja. Ja.
Und beim Geld gibt es ja nicht. Man gibt zwar, der Dollar ist grundlegender als der Euro und der Euro ist wieder vielleicht grundlegender als wie der Forint, aber es gibt keine physikalische Grundlage oder mathematische, würde man da eher sagen.
Das heißt, du hast in den 90er Jahren dir Gedanken gemacht
über, das
über Messen, genau das?
Über das Eichen des Geldes. Das kann man nachweisen, weil das Buch ist ja verfügbar.
Und hast du damals eine Lösung gefunden?
Na, ich habe vorgeschlagen, aber bin dann eher sozusagen als schrullig eingestuft worden, dass man das an die Entropie binden könnte. Und die Entropie ist ja auch das Maß für die Geordnetheit der Bitcoin-Schlüssel. Diese sogenannte Entropie, die ja ein Maß für die Knacksicherheit unserer Schlüssel ist in der Bitcoinerei, ist ja nichts anderes wie, wie viel Rechenaufwand muss ich treiben, dass ich das sozusagen knacken könnte. Und da gibt es immer das Beute-Aufwandsverhältnis. Wenn also die Beute, die größtmögliche Beute, immer noch gering ist gegen den Aufwand, dass man knackt, wird es niemand tun. Und das ist bei Bitcoin gegeben. Das war beim Satoshi Paper schon ziemlich klar erkennbar.
Aber wie hast du die Entropie des Geldes damals vorgestellt, in den 90er Jahren?
Das konnte ich eben nicht. Ich hatte noch keine Definitorik, weil ich ja das Proof-of-Work-Verfahren noch nicht gekannt habe.
Verstehe.
Das heißt, es über die schiere Rechenleistung.
Und als du dann 2012 das White Paper gelesen hast, hast du dich da zurückerinnert an
Naja, aber es wäre überzogen, wenn ich gesagt habe, das war mir schon klar.
Ja.
Aber der Instinkt hat mir gesagt, das geht in die richtige Richtung. Und darum habe ich gesagt, wenn dann nur Bitcoin.
Aber es hat, dass mit Meta, also jetzt muss ich ja mal wirklich zugeben, das wusste ich nicht, dass der Meta erst Ende des 18. Jahrhunderts, also Anfang des 19. Jahrhunderts.
Das war nach der Französischen Revolution und scheinbar war das auch wieder eine Art politisches Ablenkungsmanöver, dass man gesagt hat, ja, oder diese Professoren, keine Ahnung, was sie gedacht haben, aber damals hat es einen Bedarf gegeben, sozusagen gewisse definitorische Hoheiten, das war im Zuge der Aufklärung, von den Fürsten und den Notabeln wegzuholen, dass die nach Belieben das, wenn ich das jetzt so locker sagen darf, zinken dürfen.
Ja, weil offenbar haben sie nicht nur das Geld gezinkt, sondern auch andere Einheiten.
Ja, die haben alles gezinkt, das war ja normal. Ne?
Aber damit man es von den Fürsten wegholt.
Das hat man eben über taxonomische Tricks gemacht. Ne? Und wenn ich sage Elle, ist ja durch das Wort ja schon gegeben, dass es da um dieses Körperteil geht. Und dann konnte man relativ schnell sagen, ja, es gilt von der Königin das Körperteil.
Und wenn ich eine Sesterze habe, das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, aber da sind drinnen 1,5 Gramm Gold und ich definiere die Sesterze dann um auf 1,3 Gramm Gold, dann ja, ist das auch taxonomisch.
Das hat man ja gar nicht weiter, nur, nein, man hat immer noch Sesterze heimlich einfach anders gemischt.
Ja, aber das ist im Grunde, ich habe es trotzdem umdefiniert für mich.
Weil auch damals noch nicht, man konnte auch noch den Geldgehalt so gut, da hat man noch draufbissen und hat dann mit Säuren herum, das konnte man damals eben noch nicht eichen.
Kennst du die Geschichte vom Florin, von der Goldmünze?
Ja, aus den dunkel, weißt du, das ist eine Goldmünze. Ja, weiß ich.
Das ist in meinen Augen der beste Vorläufer zum Bitcoin, weil es war eine Goldmünze, die nicht herausgegeben wurde von einem großen Staat. Es war schon staatlich, also von einem Stadtstaat. Es war jetzt nicht total privat, aber er hat als privates Geld eigentlich funktioniert, weil der Stadtstaat verstanden, Florenz verstanden hat, solange sie eine Goldmünze herausgeben, die wirklich verlässlich ist, werden sich die Leute auf die einigen. Und das war offenbar über hunderte Jahre wirklich die, daher kommt doch der Fiorint noch von heute, ne? Das hast du eh schon erwähnt, also das Wort, war das die definierte Goldmünze, an der sich alle anderen orientiert haben. Das heißt, das Beispiel mit dem Urmeter des Geldes gab es tatsächlich schon mal.
Es könnte auch durchaus sein, dass diese Herrschaften, die den erfunden haben, genau sich an das erinnert haben. Das weiß ich aber nicht.
Den Bitcoin?
An diese Florin-Geschichte.
Ja.
Also das Eichwesen ist ja zu der Zeit erst entstanden. Vorher hat man ja nie geeicht.
Aber es hat Und man hat beim Meta, jetzt gehe ich wieder zu Meta zurück, wie du es erzählt hast, das ist sehr interessant, hat man auch Bezug genommen zu irgendeiner geografischen also man hat irgendeine Erklärung gesucht. Man hat nicht einfach nur gesagt, so, wir sind jetzt hier eine Republik, wir machen jetzt hier nichts mehr mit Fürstenelle und so, sondern wir machen jetzt hier den Meta und das ist der Meta, sondern man hat erklärt, warum das der Meta ist.
Das war ja auch irgendwie verständlich, also würde ich ja auch nicht sagen, jetzt kritisiere ich den König, dass der da die Elle von seiner Frau oder seine eigene nimmt. Und dann nehme ich wieder so ein willkürliches Maß. Selbstverständlich, man muss ja das immer vor dem Hintergrund der Aufklärung, wo auch Mozart nebenbei bemerkt gelebt hat, da waren ja diese Leute, die Gebildeteren, die waren meistens bei den Freimaurern und dort wurden ja solche geheim, damals hat das ja als geheim eher gegolten, dass man eben weiß, wie kann man etwas eichen. Weil das ist ja, die führen sich ja, soweit ich informiert bin, die Freimaurer zurück auf die Tradition der Kirchenbaumeister, die natürlich
die
gewohnt
messen.
Waren, ordentlich zu messen, weil sonst war die blöde Kirche ja umgefallen. Ne? Und das war peinlich. Ne?
Das wäre peinlich, ja, ja.
Aber die stehen heute noch, diese Gebäude. Also das sieht man, dass ein gutes Eichwesen schon was bringt.
Ja, und man muss natürlich...
Und es ist eine Frage, warum man heute, bis heute noch nicht auf die Idee kommt, ist auch das Geld zu eichen. Da muss es Kräfte geben, die das nicht wollen.
Satoshi Nakamoto hat aber nie darüber geschrieben, dass er das Geld gerne eichen würde, oder?
Naja, der hat das vorausgesetzt eigentlich. Der hat ja gesagt, es gibt nichts Eichfähigeres als Mathematik. Ich meine, das hat er nicht so gesagt, aber das geht daraus hervor. Ne?
Weil die Vorstellung mit Bitcoin eine Konstante, deswegen ist es mit dem Wachstum so spannend, weil du hast ja gesagt, wie soll ich Wachstum messen, wenn ich nicht weiß, woran ich es messe?
Entschuldigung.
Weil es gibt keine Konstanten. Ich sag gerne, man kann eigentlich in der Ökonomie nichts zählen. Weil ich kann die Dollars nicht zählen, ich weiß nicht, wie viel Dollars es gibt, ich weiß nicht, wie viel Gold es wirklich gibt, ich weiß nicht, wie viele Burgen es gibt, das kann ich schon, aber das ist dann wieder Definitionsfrage. Ich kann zählen, keine Ahnung, wie viel Autos stehen auf einem Parkplatz, aber irgendwann hört das auf. Wenn ich zählen muss, wie viele Leute sind auf einer Demonstration, ist das schon wieder nur eine Schätzung. So, ja?
Ich kann ja auch nicht zählen, wie viele Leute gerade auf der Welt sind.
Ich kann nicht zählen.
Weil das Zählen so lange dauert, dass sie da schon wieder dreimal geändert haben.
China hat angeblich um mindestens 100 Millionen Menschen weniger, als sie angeben und keiner kann nachschauen, ob es stimmt oder nicht. Ja?
Oder du sagst ja ein ganz wichtiges Wort, zählen. Ein Computer sind nichts anderes als eine Zählmaschine. Und nur übers Zählen können wir etwas messen. In Schritten, in Fingerzeigen. Also der menschliche Zugang zur Realität, wenn es über das reine gefühlsmäßig Aufnehmende hinausgeht, kann ja nur über Zählen gehen. Und daher ist diese Überlegung von Satoshi Nakamoto, so logisch und gar nicht begründungserforderlich, weil das ja für jeden, der eine gewisse naturwissenschaftliche, mathematische Bildung hat, klar ist, dass die natürlichen Zahlen mehr oder weniger in Erz gegossen sind. Der Herr Kronecker, berühmter Mathematiker, hat gesagt, die natürlichen Zahlen kommen von Gott, alles andere in der Mathematik ist Menschenwerk. Diese Kronecker-Sichtweise ist ja sozusagen der heilige Gral aller Computerleute.
Und glaubst du, ist Bitcoin der Urmeter des Geldes?
Naja, kommt dem sehr nahe, dieser Grundidee. Aber zur Eichung gehört ja auch die Ehrlichkeit des Eichens. Nicht? Also wenn du kannst den genauesten Eichgröße definieren, wenn du dann lauter Schurken als Eichmeister hast, während die halt ihren selbst gebastelten Meter hervorziehen und sagen, das ist der Urmeter. Nicht? Also gegen das ist gar nichts gefeit. Solange es Menschen gibt, gibt es Halunken.
Aber wie kann ich mir das jetzt im... Also mir kommen dann jetzt zwei Dinge in den Kopf.
Das ist einerseits ja alles passiert. Das hat ja dann in jedem Land einen sozusagen Abguss des Urmeters aus Paris gegeben. Mhm. Und dann hat es Streitigkeit gegeben. Natürlich nicht bei halbem Meter, das wäre zu durchsichtig. Das findet übrigens auch beim Geld nicht gleich mit halbem Meter statt. Also es wird nicht gleich... Es werden ja gleich hunderte Milliarden gezinkt, sondern es wird peu à peu gemacht.
2% Inflation.
Ja, über längere Zeit ist das schon sehr viel.
Ja.
Und wenn du über längere Zeit in der 10. Dezimale lang genug schummelst, bist du auch in den ganzen Zahlen. Das ist so. Das sind also diese exponentiellen Kurven. Das sollte ja jeder wissen, dass die nicht gerade in die Höhe gehen, sondern so. Und da, darum muss man eben sagen, der Satoshi Nakamoto hat den Bitcoin an die natürlichen Zahlen gebunden und nicht an die Mathematik. Das muss man auseinanderhalten.
Jetzt noch mal erklären, bitte.
Naja, also natürlich sind die natürlichen Zahlen die Basis aller Mathematik. Ja. Aber die Mathematik als Wissenschaft hat dann sozusagen die Grundlage als selbstverständlich weggeschoben und hat sich eigentlich nur sozusagen unter den sogenannten reinen Mathematikern gehalten. Erst wie die Computerei aufgekommen ist, hat man die natürliche Zahl wieder als das Hauptmaterial der Computer gemacht, weil Computer nur zählen können. Mhm. Und weil die nur natürliche Zahlen zählen können, hat man ja bei alten Computern durch die Kürze der Register nur bestimmte Kommastellen verarbeiten können. Und das hat man dann in dieser sogenannten Bit-Dezimal-Möglichkeit hat man dann das aneinanderhängen können. Aber das war dann sehr umständlich und sehr rechenaufwendig. Und dort hat der Satoshi Nakamoto Eingang gefunden und hat gesagt, wenn ich die Rechenleistung so hoch treibe, dass man nur zinken kann, wenn man mehr Geld hineinsteckt, als man Beute haben kann, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und das gilt noch für heute. Sollte es je diese mehr vom Quantencomputer geben, aber da glaube ich, ist ein großes Missverständnis drin, weil der Quantencomputer zählt ja nicht. Der misst ja.
Und der...
Der hat immer eine Ungenauigkeit. Das heißt, die muss korrigiert werden.
Das er schätzt eigentlich.
Er schätzt, ja.
Das ist eigentlich ein Rückschritt dann.
Naja, aber auf sehr hohem Niveau, sagen wir mal so.
Okay. Das heißt, wir hatten mit Gold, wir hatten so etwas wie einen Urmeter, aber auch der war nicht fix definiert.
Ja, da muss man genauer hinschauen. Wir hatten Gold und das Kilogramm. Mhm. Das Kilogramm war ja schon definiert. Ja. Und ein Kilo Gold ist natürlich klarer wie irgendein Klumpen Gold.
Ja.
Du hast doch selbst gesagt, Fluorin, Gramm.
Ja.
Und Gramm ist ja eine Unterordnung.
Aber der Unterschied ist, dass trotzdem mehr Gold dazugekommen ist.
Eben. Damit war also die Eichung zwar gut, aber die Verfügbarkeit des Ganzen war zinkbar. Aber man konnte auch noch sagen, wir rechnen alle Minen jetzt auch noch dazu.
Aber warum haben wir uns dann ganz davon wegbewegt, sozusagen als Menschen und in ein System begeben, wo gar keine Eichung mehr stattfindet? Das ist ja eigentlich ein Rückschritt.
Natürlich, aber so sind wir Menschen. Also wir Menschen sind ja, und das braucht jeder in sich reinhören, wir haben gerne, wenn die Ungenauigkeit zu unseren Gunsten ist, haben wir die Ungenauigkeit gerne. Und wenn die also jeder von uns mag nicht, wenn ein Pfennigfuchser kommt und jetzt dauernd korrigiert, das hast du aber jetzt nicht ganz richtig gemacht, da sind wir alle ungewohnt, da wollen wir Großzügigkeit haben. Wenn wir aber Federfuchser sind, dann wollen wir den anderen seine Großzügigkeit nicht akzeptieren. Und dafür hat die Wissenschaft das Eichwesen erfunden, weil diese Debatten überall ja stattfinden.
Und statt das Eichwesen im Geld zu erfinden, haben schlaue Leute das Gegenteil erfunden und haben sich eigentlich zu Alchemisten gemacht, die Geld aus dem Nichts erschaffen können. Und
das ist eine sehr nette Ausdrucksweise, ich würde das boshafter formulieren, weil über das Geld die Leute verfügen, die beim Zinken am meisten verdienen. Und wenn man denen das Eichwesen übergibt, was soll denn da rauskommen?
Das heißt,
wir, das Volk, hätte das müssen fordern.
Im professionellen Sprachgebrauch heißt das Seniorage. Das ist der Profit, den machen, die das Geld
ziehen. Es ist ja kein Zufall, dass der Urmeter, also das ist meine, werden mich vermutlich wieder die Historiker beschimpfen, aber ich halte es nicht für einen Zufall, dass das im Nachhang zur Französischen Revolution stattgefunden hat. Weil da hat das Volk sozusagen einmal auf den Tisch gehauen. Und die wissenschaftlichen Leute, die Leading Figures, haben sich das eben sofort unter den Nagel gerissen, weil die haben wahrscheinlich schon länger darüber nachgedacht gehabt, aber haben halt nie bei der Audienz das vorbringen dürfen.
Wenn die Menschen anfangen...
Also würden die Menschen über das Werkzeug Bitcoins so eine klare Botschaft an die Politik geben, ihr kommt mit dem Schmäh nicht mehr durch... Das findet aber noch nicht statt, weil die Bitcoiner sind ja noch eine kleine Minderheit. In Ländern, man kann das ja auch beobachten, in Ländern, wo eben schon der Bitcoin Probleme löst, die die Regierung nicht lösen kann, dort ist das ja schon weiter. Es ist ja nicht so, wir sitzen ja da in Österreich, wo wir ein relativ geordnetes Staatswesen haben, ein relativ geordnetes Bankenwesen haben. Also da ist der Bedarfsdruck noch nicht so hoch. Da müsste das von der Einsicht der Bürger kommen. Und was wir da beide gerade tun, ist ja da Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir wissen, dass das nicht sehr erfolgreich sein kann.
Ich habe darüber schon nachgedacht. Wir sind die wir haben Zeit zu labern und zu quatschen, ja. Während die Menschen, die es wirklich brauchen, haben nicht die Zeit, sie einen Podcast zu machen, sondern die nutzen es halt dann im Alltag und freuen sich, dass es da ist.
Ja. Aber man muss ihnen die Spur legen wenigstens.
Wobei du schon auch, wenn mit deiner Story zu denen gehörst, die es als die Bitcoin als Nutzer gefunden haben, und ich halte das für einen riesigen Vorteil, wenn man nicht über die Spekulation und über die Hoffnung auf Reichtum zu Bitcoin gekommen ist, weil da hast du die falschen Motivationen. Aber du hast damals einfach eine Lösung für deine Lindendollars gesucht.
Ganz genau. Ich habe wohl natürlich, muss man immer betonen, damit da ja nicht der falsche Eindruck ist, ich habe mir nicht eingebildet, dass ich ein Staatslenker sein darf. Aber in meinem Spiel einen Staat zu konstruieren aus dem Nichts, also konstruktive Vorgangsweise, habe ich natürlich auch das Geldwesen zu bedenken gehabt. Und da habe ich dann mir überlegt, wie läuft ein Geldwesen eigentlich? Und da bin ich sofort auf diese Schwachstelle gekommen als Ingenieur. Der Ingenieur ist ja trainiert darauf, dass er Schwachstellen in einem System sofort erkennt, wenn es gut geht, und sich sofort eine Lösung ausdenkt. Und da wäre ich auch immer natürlich auf eine eichbare Maximalgröße gekommen. Ein Eichel kann nur so funktionieren, dass es irgendeinen Fixpunkt gibt. Und das sind die berühmten 21 Millionen beim Bitcoin. Das ist nicht überschreitbar.
Und was sagst du, wenn jetzt die Fiat-Ökonomen, denen allesamt der Urmeter beim Geld nicht abgegangen ist oder abgeht, wenn die dir sagen, ja, um Gottes Willen, das ist ja unmöglich, dann bleiben die Leute auf ihrem Geld sitzen, geben es nicht mehr aus und es kommt zu einem Deflationsschock und die Welt geht unter.
Und ich nehme an, dass die ganzen Fürsten und Grafen und Tuchhändler ja auch gegen die protestiert haben, was da in Paris das sagen. Nur die waren halt dickschädlig, weil es halt damals die französischen Gelehrten in der Aufklärung halt dickschädlig waren. Die haben sich auch müssen gegen die Kirche unter Scheiterhaufen Androhung durchsetzen und die haben das halt durchgezogen. Und so hoffe ich ja auch, dass die Bitcoiner ihr Ding durchziehen werden. Ob sie es jetzt gut begründet machen oder nicht, ist eigentlich wurscht, weil die Sache spricht ja dann für sich selbst.
Und durchziehen heißt einfach am Ende des Tages, dass wir selbst anfangen, Bitcoin als unseren Urmeter zu verwenden, was eine Unit of Account wäre dann.
Und das ist ja genau das wieder, was ich in meinem Hause gerade mache. Ich habe mehrere Rechtskörper und ich verwende den Bitcoin, wie eben auch das der MicroStrategy-Chef sagt, wir nehmen das als unsere eigene Reservewährung für unsere kleine Welt, soweit wir das dürfen. Und das tun wir auch. Und da müssen wir aber sehr viele, und wenn du ihn befragen würdest, könnte der dir erklären, was der für oft an Ärger hat mit den Steuerberatern, den Wirtschaftsprüfern, weil ich habe das alles jetzt auch. Wie verbucht man Bitcoins, von denen man keinen Schlüssel hat? Mit welchem Wert setzt man das an? Muss man da, darf man es überhaupt verbuchen? Soll man es verbuchen? Muss man es verbuchen? Das sind alles Fragen, wo ich noch nicht eindeutige Antworten habe.
Aber müsste man dann nicht ein ganz neues System an Steuern und Juristerei und so weiter rund um den Urmeter Bitcoin basteln,
Nein,
bevor das überhaupt
nicht.
Sinn
man
macht?
Man kann ja auch, wie du selbst richtig feststellst, kann dann ganze Länder weiter beim Zoll und beim Ding, sie müssen nur den Zoll am Meter eichen. Und wenn man die Fiat-Währungen am Bitcoin eicht, also verkehrt rumrechnet, was übrigens einer der unseren Mitstreiter ja im Internet macht, ich weiß nur jetzt, welcher wer das war, du hast den eh vorgestellt gehabt, der was dann alle Kurven plötzlich auf Basis Bitcoins zeichnet.
Also du meinst die Charts und so?
Ja.
Ja, die das quasi Bitcoin nutzt als Denominator von einem S&P 500.
Der macht das schon. Ne? Mhm. Der macht das. Das könnte ja zum Beispiel auch jetzt, wenn der Bloomberg morgen das einführen würde, würde sofort die ganze Finanzindustrie, aber die werden ihn natürlich beknien und ihm viel Geld anbieten, damit das halt nicht tut.
Zum Thema Urmeter auch interessant. Ich meine, du bist ja auch ein Aktienspekulant oder Aktienbesitzanleger. Weißt du, wie viel der S&P 500 in den letzten 20 Jahren in Prozent gewachsen ist, wenn man ihn um das Wachstum der Geldmenge bereinigt?
Nein, ich bin kein Spekulant.
2%.
Ja.
Das ist praktisch kein Wachstum.
Ich muss sagen, aus meiner eigenen Wahrnehmung sind Aktien, kommen dem Eichwesen schon relativ nahe.
Weil sie reale Güter sind.
Ja. Weil sie offenbar nicht so locker zinkbar sind wie das Geld. Weil sie nicht in einer Hand sind wenigstens.
Und deswegen haben wir heute eine Kultur, in der sich eigentlich, das ist vollkommen richtig, an Aktien die Dinge ausrichten.
Ja? Ich zum Beispiel, ich leite ja ein sogenanntes Family Office, wo man nur unsere eigenen Vermögenswerte, du ja kein Fremdvermögen verantworten, darf ich auch gar nicht. Aber ich mache diese klassische alte Drittel-Liegenschaften, Drittel-Aktien. Ich habe aber 4 Kategorien, weil ich habe auch noch Private Equity, also Direktbeteiligungen, wie zum Beispiel an Coinfinity.
Das ist aber deswegen interessant, weil wir haben auch schon mal anklingen lassen, der größte unter diesen Aktiensammlern ist BlackRock.
Ja, aber der ist ja ein Market Maker. Ich bin ja kein Market Maker.
Ja, aber klein. Nein, aber der sozusagen, weil du gesagt hast, Aktien kommen dem Eichwesen am nächsten. Warum? Weil dort ist eine Connection zur Realwirtschaft, die ich anderswo im Geld nicht habe. Und deswegen investieren wir alle breit angelegt in Indexfonds und wachsen halt so mit. Also idealerweise. Die, die es nicht tun, wachsen halt nicht mit. Aber dieser BlackRock, der an dem verdient hat ohne Ende, will jetzt auch bei Bitcoin mitmischen.
Also ja, da dürfte ja. Ich habe ja auch den Verdacht, den ich nur schlecht begründen kann, dass die ja schon viel länger sich für Bitcoin interessieren und auch schon viel länger heimlich Bitcoin spielen. Mhm. Aber sich noch nicht entschlossen haben, sich zu outen. Und jetzt ist es. Es ist ja kein Zufall, also mir zumindest als Beobachter fällt auf, dass fast kein Tag vergeht, wo der Larry Fink nicht irgendeine Bitcoin-Aussage tätigt.
Na klar, jetzt muss er Werbung machen für sein neues Produkt.
So kann man es auch ausdrücken. Aber man könnte auch sagen, dass er jetzt die Zeit reif findet, dass er die Katze aus dem Sack lässt.
Aber glaubst du, dass so jemand versteht, dass ein Bitcoin als Urmeter des Geldes auch eben diese Funktion aus den anderen Märkten abziehen würde und dadurch auch Kapital anziehen würde.
Das ist schon mir wurscht, der lagert dann um.
Ja, genau. Also, das ist das.
Also diese Leute haben kein Problem. Ich habe ja auch kein Problem. Egal, ob sich jetzt die Bitcoin-Szene durchsetzt oder nicht, als Reservewährung ist er nicht mehr umzubringen. Da haben sie schon zu viele. Also ich behaupte ja, ich weiß, ich mache mich nicht sehr beliebt, ich unterstelle, dass Institutionen, die wir natürlich alle kennen namentlich, aber die das immer halt abstreiten oder geringreden, alle heimlich Bitcoin sammeln. Aber leider unredlich. Also sie kaufen sie nicht am Markt, sie reißen sich unter anderen Titeln unter den Nagel.
Über die Taxonomie und so weiter haben wir ja auch schon gesprochen, ja, als Vorbereitung dessen, aber trotzdem würde das ja bedeuten, dass die sich dann ultimativ dem Bitcoin als Urmeter auch unterwerfen müssen.
Das nicht als Unterwerfung bezeichnen, das ist das Anerkenntnis, das endliche Anerkenntnis, dass sie nicht gottähnlich sind. Es könnte ja sein, dass die irgendwann draufkommen, dass sie auch nur Menschen sind. Innerlich werden sie das ja vielleicht wissen. Also ich glaube ja diesen Leuten nicht, dass sie sich selbst für Gott halten. Die tun nur so.
Die Dummen vielleicht schon.
Ja, Dummheit kennt keine Grenzen, wie wir alle wissen.
Aber
die normative Kraft des Faktischen, hat ja irgendein linker Denker mal gesagt, die wird da genau laufen. Das kriegt man nicht mehr weg.
Das ist ja das, was ich am Bitcoin, ich hab auch lange gebraucht, um das auch akzeptieren zu können, weil ich ja auch immer, auch ideologisch oder philosophisch oder was auch immer, in Debatten mit Fiat-Ökonomen, Keynesianisten etc. bin ich immer auf verlorenen Posten gewesen, weil man quasi das Gegenteil nicht beweisen konnte.
Ja, vor allem, weil auch immer sofort die Moralkeule irgendwie drinnen herumläuft. Nicht der eine sei gut, der andere sei böse. Die normative Kraft des Faktischen in der Mathematik kennt kein Gut und Böse. Die kennt nur ein Wahr oder Falsch. Und wir haben halt, man, das ist ja, selbst ohne dass ich jemanden beschuldige, kann ich doch feststellen, dass sei, hier wird gezinkt. Da beschuldige ich ja noch niemand. Aber die Feststellung, dass gezinkt ist, ist ja arschklar, würde ich sagen. Das sieht ein Blinder. Da muss man schon wirklich sehr verbohrt sein, dass man das nicht sehen will.
Darüber hat auch Satoshi Nakamoto viel geredet. Aber es gibt viele, die das nicht sehen wollen. Also die sind, es gibt viele, die so verbohrt sind.
Das und dass auch viele zu dumm sind, das überhaupt je bedacht zu haben oder zu viel beschäftigt. Muss nicht immer so abwertend sein. Es kann ja jemand so mit seiner Lebenshaltung beschäftigt sein, weil er halt gerade in Zeiten wie jetzt voll damit beschäftigt ist, sein Geld zusammenzubringen, dass er essen kann, seine Familie ernähren kann, seine Wohnung zahlen kann und seine Energie zahlen kann, dass der gar keine Zeit und Lust hat, über solche esoterische Themen nachzudenken.
Ja, beziehungsweise es kann auch sein, dass er sehr viel Erfolg hat im Fiat-System und einfach auch damit beschäftigt ist.
Naja, dann ist er aber dumm. Das würde ich sagen, der hat ja schon eine Pflicht, auf sein eigenes Geld aufzupassen. Also ich würde mir hinten noch Vorwürfe machen, wenn ich jetzt nicht schon Bitcoin im Portfolio hätte. Weil dann würde ich sagen, ich bin ein Blödmann eigentlich. Aber würde auch jeden momentan noch anraten, nicht wesentlich über 5% hinauszugehen, weil der Hebel nach oben ja viel größer ist als nach unten. Meine, das ist Rechenleimer 1.
Aber müsste
Bitcoin, wenn ich die 5% angehe, kann ich 5% von meinem Vermögen verlieren. Wenn aber der Bitcoin mit Faktor 1000 steigt, rechnet uns der Seller immer wieder vor, dann auf einmal besteht fast mein ganzes Vermögen nicht mehr aus Bitcoins.
Selassar hat ja auch den wunderbaren Satz geprägt, it's going up forever.
Ja.
Glauben wir das? Weil wenn das Urmeter...
Man kann ihn schon kritisieren, man könnte auch sagen, it's going down forever, die Fiat.
Ja,
machen das ja.
Ja.
Machen nur so ein Sägezahnverfahren.
Ja.
Die sind so unten, wird eine neue erfunden, die fängt wieder um an, geht wieder runter. Also im Sägezahn kannst du das forever machen, weil sonst kannst du nicht unter Null. Mathematik.
Ja, genau, aber wenn Bitcoin das die Messeinheit von Wachstum und von Wert ist, also der Urmeter des Geldes ist und in seiner Menge begrenzt ist, dann müssten wir bei einem Wachstum der Wirtschaft tatsächlich permanenten Aufwärtsdruck haben. Natürlich nicht in einer Linie, aber langfristig gesehen. Ja, sehen wir wieder
bei der wie misst man Wachstum, wenn man es nicht über Geld misst? Derzeit wird der Wachstum immer nur über das Geld gemessen.
Genau.
Also über einen gezinkten Wert.
Ja,
also ist die Wachstumsmessung schon gezinkt.
Okay, aber wenn es...
In Tonnen ausgedrückt schaut das alles ganz anders aus. Es wird zum Beispiel, in Tonnen wird schon viel weniger Gold gefördert, als noch wie die Schiffe einfach nach Amerika gefahren sind und denen dort das Gold einfach weggenommen haben. Dann ist aus der Sicht Europas beliebig viel Gold in der Zeiteinheit gefördert worden. Hat ja auch zu ähnlichen Phänomenen dann geführt.
Aber wenn Bitcoin einmal etabliert ist, global, sagen wir, es etabliert sich wirklich global als die Geldeinheit?
Ja, da müssten wir jetzt drüber reden, was du damit meinst. Also wenn sich, wie ich sage, innerhalb der Hochfinanz oder dieser, sagen wir halt, dieser Notenbanken, wie sie immer sie dann heißen mögen, wenn sie dieselbe, die haben ja auch noch andere Funktionen. Es ist ja nicht so, dass die Notenbank nur das Eichwesen des Geldes macht. Das ist ja für die eine Nebenfront. Die Hauptfront ist ja eigentlich eine ganz andere. Die müssen die Steuereintreibfähigkeit der Regierung aufrechterhalten, indem sie ein schuldbefreiendes Werkzeug bieten, um die Steuerschuld zu bedienen. Und das Volk gewöhnt sich dran und macht dann alle anderen Waren auch mit demselben System. Das wird auch meiner Meinung bleiben. Ich glaube, ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, der Bitcoin wird alles ersetzen. Aber als Reservewährung wird er sich etablieren. Und nebenbei wird er auch ein gutes technisches Zahlungsmittel sein. Aber nur für jene Leute, die das wollen. Und es könnte theoretisch sein, aber es hat noch nie auch nur eine Einheitsreligion für alle Leute gegeben, wenn es freiwillig war, Es hat auch noch nie eine einheitliche Auffassung über die Mathematik gegeben, wenn sie freiwillig war. Das wurde immer nur von oben verordnet. Es gibt, seitdem wir erinnern können, eine Streitigkeit in der Mathematik, ob jetzt sozusagen die Mathematik endlich sei oder unendlich.
Ja, aber haben Sie zum Beispiel, war Gold als Geld etwas, das von oben verordnet wurde? Oder war das etwas, das von unten entstanden ist und dann von oben akzeptiert werden musste?
Nein, ich glaube, es ist von oben verordnet. Weil ja die Goldhalter, die Münzen geprägt haben, waren immer die Oberen. Es hat nie das Volk Münzen geprägt. Oder Gold in Münzen verwandelt.
Ja, du konntest zum Beispiel dein Gold zu den staatlichen Münzprägestätten bringen, die das dann geeicht haben. Ja. Aber wichtig ist natürlich, du musstest ja quasi
ja, schon,
eine gewisse.
Aber du siehst, ein geordnetes Geldwesen ohne staatliche Strukturen ist denkunmöglich. Also eine völlig sozusagen staatslose und justizlose freie Marktwirtschaft, das können wirklich nur Träumer glauben. Das muss organisiert sein in irgendeiner Weise.
Aber trotzdem hätten wir mit Bitcoin eine stärkere Trennung von Staat und Geld, das schon.
Na, das natürlich, der Bürger kann, wenn er will, in Selbstermächtigung vom Staat sich mehr unabhängig machen, als er das jetzt kann.
Und das deswegen ist es
und
schon
das
sehr
kann
attraktiv.
Aber nur mit Bitcoin, nicht mit einer digitalen Währung.
Mit einem digitalen Euro und so.
Ja, das gilt nur für Bitcoin und für sonst gar nichts. Auch nicht für andere Kryptowährungen. Weil die nicht Proof of Work haben. Und Proof of Work ist eine physikalische Angelegenheit.
Und es gibt nur eine relevante Währung mit Proof of Work.
Ja.
Bitcoin. Wie lange, in welchem Zeitraum denkst du da, wenn du sagst, beim richtigen Urmeter, gab es da eine Sickerzeit von
150
Jahre?
Naja, wie wir aber wissen, und das ist auch durch Beobachtung erhärtbar, haben sich immer alle neuen Technologien jetzt immer schneller durchgesetzt. Also zum Beispiel der Buchdruck, bis der weltweit war, hat hunderte Jahre gedauert. Dann eben der Urmeter hat 150 Jahre gedauert. Die Einführung einer quasi Handy-Norm über iPhone und so hat dann schon nur mehr 20, 30 Jahre. Die Einführung der Kleinkomputerei hat ungefähr 20 Jahre gedauert. Von Scratch sozusagen, wie von der IBM der Personal Computer abgespalten hat, bis zur Verbreitung im Massengeschäft waren 20 Jahre. Also die Sickerzeiten werden kürzer. Also ich vermute, dass wir etwa in der Mitte sind.
Und du glaubst, dass es ultimativ darauf hinauslaufen wird, dass die Notenbanken in der einen oder anderen Form Bitcoin halten und auch eigentlich ihre Fiat-Währungen durch Bitcoin zumindest zum Teil decken werden müssen.
Rechtfertigen werden müssen und vor allem im Zwischenverkehr zwischen den Notenbanken damit handeln werden.
Also Gold im Grunde.
Irgendeine Art Recheneinheit, kann man sagen.
Digitales
die ja,
Gold.
Die tun ja eigentlich nur Listen umschreiben. Die bewegen ja physisch auch das Gold schon längst nicht mehr.
Und sind sich dann einfach bewusst, dass die Phase, in der sie eine besonders fette Seniorage einfahren konnten, erstmal eine Zeit lang vorbei ist?
Naja, vor allem wird die Seniorage wie bei allem anderen etwas sinken.
Ja, das meine ich ja, genau.
Aber sie wird dann auch an der Arbeit des jeweiligen Instituts gebunden sein. Die Seniorage besteht ja nicht nur aus Spekulationsgewinn, die besteht ja auch aus Arbeit. Das ist auch ein Art Proof of Work. Das ist das, was ich unter Judging verstehe. Nicht? Also das Beurteilen dann des Sachverhaltes auf Basis Bitcoins kostet ja auch Arbeit. Wenn wir also einen Anwaltskanzlei beschäftigen, die uns erklärt, ob wir diese Rechte als Rechte betrachten dürfen, nur weil wir die Adresse wissen, aber den Private Key nicht nachweisen können, dann machen die uns eine Art Gutachten oder sonstige eine schriftliche Stellungnahme, so hat sie auch begonnen. Und dann habe ich halt 5 Stellungnahmen gehabt, die jeder was anderes gesagt, aber der Tenor war immer gleich, sei vorsichtig, leg dich nicht mit den Banken an. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich steige aus dieser Insel um, ich gehe ins nächste System, dort habe ich halt eine andere Währung und jetzt probiere ich es halt mit der. Das ist mein Ansatz. Das unterscheidet mich von den Bitcoinern. Ich bin also nicht ein sozusagen Bekehrter, der jetzt das hohe Lied vom Bitcoin sieht. Das ist ein Werkzeug wie jedes andere. Und wenn ich als Maler halt die grüne Farbe gerade entdecke, male ich halt 5 Bilder grün.
Aber gerade für Länder, weil du hast auch gesagt, uns geht es ja noch vergleichsweise gut, nicht? Wir sitzen hier, das Wetter ist gut, der Euro ist stabil, möchte ich jetzt nicht behaupten. Die Inflation ist inzwischen auch schon sehr hoch, aber verglichen mit anderen
Währungen. Aber der Leidensdruck ist noch nicht so hoch.
Da ist das Potenzial von Bitcoin in Ländern mit bereits kaputten Geldsystemen ist doch schon enorm. Wenn ich die Möglichkeit habe, plötzlich in Nigeria oder in Argentinien ein Unternehmen aufzubauen und ich kann in Bitcoin wirklich auf eine globale Reservewährung zurückgreifen, auf demselben Level, wie das eine Notenbank kann, dann ist das schon ein enormer Boost für die potenzielle Produktivität und das potenzielle Wirtschaftswachstum eigentlich.
Aber vermutlich nur vorübergehend, bis es zu höher strukturierten Strukturen kommt, weil dann müssen auch die wieder Manager, Abgeordnete machen, die das dann am höheren Level, und dann sind sie eh wieder dort, dass sie sich splitten in ein Steuergeld, sprich irgendeine Art von Fiat-Währung einer nationalen, und dem dahinterliegenden Reservewährung Bitcoin. Und dann wird die Stärke dieses Staatswesens an seinen Bitcoin bestehen. Wahrscheinlich wird es ein Bündel werden. Darum bin ich so interessiert, was da jetzt am 20. August bekannt gegeben wird, was die BRIC-Staaten sich da ausgedacht haben. Da kann man jetzt sagen, ist überhaupt nichts, ist Wasche mit Luft. Man könnte aber unterstellen, dass die Nägel mit Köpfen machen.
Es ist jetzt aus zwei Gründen schwierig, weil diese Folge wird erst deutlich nach dem 20. August ausgestrahlt werden. Deswegen sind unsere Spekulationen darüber dann, da ist ich erwarte da gar nichts von denen, nichts Großartiges.
Das, was Großartiges passiert, erwarte ich auch nicht. Aber sie werden ja irgendetwas sagen müssen. Entweder sagen sie, wir sagen gar nichts, dann hast du recht, dann war das gar nichts. Oder sie sagen, was ich vermute, ja, wir arbeiten an einem Portfolio, das wir zur Deckung dieser neuen Währung, die da so und so heißen wird, machen. Lassen aber noch offen, wie alle übrigens, die in diesem Geschäften sind, dass sie die genaue Portfolioverteilung nicht sagen.
Du meinst, weil sie, du redest jetzt schon.
Der Einzige, der das macht, ist der Christian Sachs.
Der Bergwanderer, der bei mir der Investor, der langfristige Aktieninvestor bei mir im Podcast war.
So ehrlich sind die Großen alle nicht.
Und du glaubst aber auch, dass möglicherweise einer der Gründe, dass sie das nicht sagen, ist, dass sie dann Bitcoin auch reinnehmen?
Natürlich.
Innerhalb der nächsten Jahre bereits.
Ich glaube schon, der Druck wird so stark werden.
Aber dann müssten ja das die Amerikaner und die Europäer auch tun.
Ich sage dir, dass dasselbe stattfinden wird wie beim Larry Fink. Gestern noch so gesagt, heute plötzlich aus unerfindlichen Gründen ist man plötzlich am Rande interessiert und 3 Wochen später outet man schon, ja, Bar habe ich schon. Und dann sind die Bar halt gleich relativ viele Bar.
Aber wenn man sich anschaut, Saylor, dann Larry Fink, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Amerikaner da auch nicht schlafen.
Nein, also ich habe die Amerikaner im Verdacht, dass die mindestens 1 Million Bitcoins haben.
Und die Chinesen?
3.
Und die Europäer?
Nix. Oder ein paar hundert.
Das war nicht gut.
Ja, was soll ich machen? Wenn man mich fragt, wenn ich was in Brüssel zu sagen hätte, sammelt heimlich auch Bitcoins, Leute. Fragt alle Staaten ab, wie viel habt ihr schon beschlagnahmt, wie viel habt ihr schon euch über Steuereintreibemaßnahmen unter den Nagel gerissen, legt die alle auf einen Haufen zusammen und gebt es euch an eine Notenbank.
Weißt du, das Problem ist, und das macht mich wahnsinnig traurig, weil ich mich sehr, sehr viel mit dem Euro beschäftigt habe und vor allem mit den Grundlagen und den Ideen des Euro. Und der Euro ist von seiner Konzeption her eigentlich die perfekte Fiat-Währung für eine Welt mit Bitcoin. Weil der Euro in seiner Konzeption her als reine Fiat-Währung vis-à-vis Gold konzipiert wurde, aber nicht an Gold gebunden war, sondern die Goldreserven in der Notenbankbilanz 4-mal pro Jahr neu bewertet werden. Und die Idee war immer, sie managen die Euro-Geldmenge und die Euro-Inflation, damit die nicht zu stark steigt, lassen den Menschen aber die Möglichkeit auszusteigen. Es wurde ja in Europa der Geldmarkt auch, also der Goldmarkt auch liberalisiert mit der Euro-Einführung. Wenn du den Goldpreis anschaust, wann fängt der an zu steigen? Mit der Euro-Einführung. Und die Eurozone hat die größte Goldreserven überhaupt.
Ja, aber da war ja auch noch die deutsche Notenbank federführend und nicht die Franzosen.
Ja, wobei die Franzosen.
Haben eine andere Auffassung.
Wobei die Franzosen, was das Gold betrifft, ja historisch gesehen eigentlich die aggressiveren waren, weil die haben ja wiederum Bretton Woods aufgelöst, indem sie das Gold von den Amerikanern geholt haben. Aber mein Punkt ist
ich
der.
Ja, ich schließe ja auch nicht aus, dass es einmal andere Regierungen gibt.
Mein Punkt ist der, dass das Verhalten der EZB gegenüber Bitcoin nicht Selbstbewusstsein zeigt, dass man diese Fiat-Währung gegenüber einer harten, alternativen, staatenlosen Währung nutzen kann, sondern eigentlich Angst und Verunsicherung zeigt. Und das ist einfach kein gutes Zeichen.
Ja, und eigentlich auch eine freiwillige Unterwerfung unter den Dollar.
Ja, ja, klar. Ja, ja, natürlich. Das war ja ganz wichtig, nicht? Also, dass der Dollar, weil der Amerikaner.
Da wird man schon seine Gründe gehabt haben. Aber ich würde es ja auch gar nicht kritisieren. Ich stelle sie einfach nur fest. Ich jedenfalls, allerdings ist das meinem Alter geschuldet, in meinem Planungshorizont gehe ich nicht davon aus, dass sich da wesentlich was in dem Weltbalance ändert. Also, der Euro wird nicht in der Bedeutung steigen. Ist meine Prognose.
Und
wenn, dann kommt eine neue Währung von irgendwo.
Von den Chinesen und den Russen und so weiter.
Die ist dann Rohstoff gedeckt und vielleicht teilweise auch Bitcoin gedeckt.
Aber, okay. Ist jetzt nicht so optimistisch, was den Euro betrifft oder was Europa betrifft, aber theoretisch könnten ja die Länder, die Nationalstaaten zumindest auch Bitcoin-Reserven anlegen.
Das ist genau meine Botschaft. Sogar nicht nur Länder, das können auch Einzelmenschen, sie müssen nur entweder eine Gruppe bilden, die sich vertraut, es ist immer wieder die Vertrauensfrage da, oder so wie ich, einen konzernartige Struktur mit mehreren Rechtskörpern haben. Ich kann ja bereits in meinem Rechtskörper oder in meiner Rechtskörpergruppe auf Basis hinterlegter Bulli-Bustis sozusagen Transfergelder verleihen, um Liquidität zu schaffen.
Das ist dann das Konzept von Be Your Own Central Bank.
So ist es.
Darüber reden wir in einer der nächsten Folgen, lieber Peter.
Okay.
Da muss ich dich jetzt unterbrechen, weil wenn wir das jetzt auch noch aufmachen, ja, dann kommen wir vom 100. ins 1000. Aber ich danke dir für diese super spannende Folge, weil das mit dem Urmeter ist mir echt ein Anliegen und die Vorstellung, also auch die absolute Knappheit, also die Tatsache, dass Bitcoin nicht ausgeweitet ist, die Vorstellung, dass ich dem eigentlich am Ende des Tages ökonomisch alles unterordnen muss, ist halt mindblowing.
Ich war eigentlich auch verblüfft, wie das dann überzuckert, wie man halt in Wien sagt, habe, dann ist mir auch diese Bedeutung war mir am Anfang auch nicht bewusst. Das wird jetzt immer nur stärker, je mehr ich auf Basis dieser Erkenntnis herumrecherchiere. So, darum bin ich ja auch auf diese Beschlagnahmungs- und Enteignung. Und das Allerspannendste ist, dass ich jetzt in dem Buch, das du letztes Mal in deinem Blog empfohlen hast, das Trojanische Pferd der Freiheit, lese ich wörtlich denselben Absatz, wo der das genau beschreibt, dass sie über Enteignungsmaßnahmen werden die Notenbanken das als Reservewährung anschaffen. Steht, ich weiß jetzt auswendig die Seite.
Gut, muss man nachlesen, haben wir auch schon in einer der vorhergehenden Folgen besprochen.
Aber im nächsten kann ich dir vielleicht schon die Seite nennen.
Peter, ich danke dir vielmals, bis zum nächsten Mal.
Danke auch.
Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.